Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Morgen auch von wegzunehmen, was super ist in der Einleitung. Ich muss zwei Entschuldigungen vorab geben. Ich habe ein bisschen ein Mashup aus englischen und deutschen Folien, was so ein bisschen daran liegt, dass ich zwischen diesen Welten immer hin und her pendle, sprachlich. Und ich kann auf jeden Fall nur einen kleinen Teil, das muss ich auch einschränkend sagen, dieses Thema ist so groß, Data-Driven Marketing, ich kann wirklich nur einen kleinen Teil davon heute in meinem Vortrag abdecken. Das Feld ist so groß und das Wort ist so groß. Es ist mehr oder weniger eine Art Werkstattbericht über Technologien, an denen wir arbeiten, mit denen wir uns beschäftigen und mit denen wir glauben, dass man in Zukunft erfolgreicher die Kunden erreichen kann und sein Geschäft als Verlag betreiben kann. Ein paar Worte zu Bookwire an sich. Uns gibt es seit 2010. Wir haben uns gegründet. Mein Background liegt in der Musikbranche mit der Idee, einen Digitalvertrieb für Verlage zu gründen, der ihnen hilft, in allen Produktkategorien von E-Book, Audiobook, heute auch Print on Demand, erfolgreich Produkte im Markt zu vertreiben. Und wie man an den Milestones hier sieht, haben wir uns 2014 bereits internationalisiert, sind nach Spanien, in den lateinamerikanischen Raum gegangen und auch nach Brasilien, uns in ein Abenteuer nach Südamerika begeben, was mittlerweile sehr erfolgreich ist. Und an den Milestones, die hier später stehen, sieht man, dass wir uns sehr viel mit Marketingtechnologie angefangen haben zu beschäftigen, weil das Thema Distribution, wie bekomme ich meine Titel live, wie bekomme ich die in die Shops, ist Commodity geworden. Jeder hat irgendeine Lösung dafür und es geht heutzutage eher darum, wie löse ich die Herausforderungen auf der Marketingseite, und insofern sehe ich uns nicht nur als Vertriebsunternehmen, sondern als Technologieunternehmen, was Technologie zur Vermarktung baut. Wir arbeiten für eine große Zahl von Verlagen international und haben eine Plattform, die sehr, sehr viele Titel managt, vor allen Dingen E-Books und Audiobooks. Und ja, hier nochmal ein kurzer Blick auf, wie wir aufgestellt sind. Unser Hauptgeschäft ist nach wie vor in Deutschland. Wir haben etwa 80% unseres Geschäftes im deutschsprachigen Raum, haben aber im letzten Jahr in Brasilien eine Firma übernommen. Insofern wird sich das weiter verschieben. Das Geschäft ist international. Unsere Handelspartner sind international. Deshalb war es für uns sehr naheliegend, auch uns international als Unternehmen aufzustellen. Im Wesentlichen beschäftigen wir uns mit diesen drei Bereichen, Distribution, Analytics und Vermarktung. Und in den zweiten Teilen Analytics und Marketing möchte ich ein paar Themen zeigen, an denen wir arbeiten. Und bitte auch um Verzeihung, dass das ein bisschen werblich rüberkommt, aber ich kann nur über uns sprechen, über das, was wir tun. In vielen anderen Vorträgen spreche ich über die Welt im Allgemeinen. Hier hatte ich es für angemessen gefunden, wirklich über das zu sprechen, an dem wir arbeiten. Also nicht vergessen, es gibt auch andere gute Unternehmen, die daran arbeiten. Darum soll es jetzt gar nicht im Wesentlichen gehen. Diese Folie ist aus 2015, aus einem Vortrag, den ich ganz allgemein damals über die Situation im Markt gehalten habe. Ich habe nur das Even More hinzugefügt. Die Welt wird immer komplizierter. Wir haben immer mehr Datenpunkte. Wir haben immer mehr Herausforderungen, den Kunden zu erreichen. Ich habe die ein bisschen gelistet. Wir haben eine Welt, die mit Multiformat-Strategien sich beschäftigt, mit Multi-Channel, also wie erreiche ich alle Kanäle. Wir haben ein unglaublich veränderndes Kundenverhalten und wir haben unglaublich verändernde Kundenbedürfnisse. Herr Theinold hat das ausführlich angesprochen. Die Themen Discoverability sind seit Jahren ein Thema. Wie werde ich sichtbar im Handel, physisch wie digital? Wir haben sehr dominante Gatekeeper im Digitalen, noch extremer als im Physischen, mit Amazon zum Beispiel. Und wir haben einen großen Wettbewerb unter den verschiedenen Medienformen. Wahrscheinlich ist die größte Konkurrenz des Buchlesens aktuell, dass das Serienschauen so salonfähig geworden ist, dass man eben jetzt nicht mehr verstecken muss und sagen muss, ich habe ein gutes Buch gelesen, nein, ich habe auch eine gute Serie angeschaut. Insofern konkurrieren wir also direkt mit den Unternehmen, die Serien herstellen und vertreiben. Und es kam auch eben schon vor, wir haben weniger Leser, die wir offensichtlich in der jungen Generation begeistern. Wenn wir wirklich 6 Millionen Buchkäufer verloren haben und die stärkste Gruppe der Buchkäufer mittlerweile 70 plus ist im physischen Bereich, dann haben wir ein echtes Problem, weil wo kommt der Nachwuchs her? Deshalb müssen wir uns mit Techniken beschäftigen, die uns helfen, den Kunden wieder zu finden und den Markt so zu verstehen, dass wir die richtigen Produkte herstellen. Dieses schreckliche Wort der Bücher, die man gar nicht braucht, kannte ich gar nicht. Aber in der digitalen Welt ist das ja noch exzessiver der Fall. Wir haben dort noch eine viel, viel größere Anzahl von Publikationen. Und wie kann ich als Verlag überhaupt darin bestehen? Ich muss mich, Nummer eins, mit den Marktmetriken beschäftigen. Das ist nach meinem Empfinden in der Branche jetzt nach so 7, 8 Jahren immer noch viel zu wenig der Fall. Es gibt einige Verlage, die da gut aufgestellt sind. Das ist keine pauschale Aussage über alle, aber im Grundsätzlichen, wenn ich mich mit Verlagen darüber unterhalte, welche Preispunkte spielt ihr an, was habt ihr für Preisstrategien gemacht, habt ihr irgendwelche Überlegungen, wie ihr euer Backlist-Pricing dynamisch anpasst, kommt wenig. Und deshalb ist es für uns eine Mission, in dem Bereich auch Tools zu schaffen. Auch das hat er treffend gesagt, Tools, die benutzbar sind, die Verlage gerne nutzen, weil es hilft nichts, wenn ich 1 Million Zugänge zu irgendwelchen Research-Plattformen habe und am Ende des Tages kann derjenige, der das Produkt vermarkten soll, nämlich der Marketing-Mensch im Verlag, nicht darauf zugreifen und nicht seine Schlüsse daraus ziehen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht aus unserem Vertriebskatalog. Man sieht hier eine Preissegmentanalyse über den gesamten Verkauf von digitalen Produkten im Jahr 2017. Man sieht hier die hellblaue, soll hellblau sein, ist die 10-Euro-Grenze. Also jetzt ist die Preisgruppe 8 bis 9,99 Euro. Wir reden hier von Brutto-Endkundenpreisen. Und man kann sehen, dass also 60% der Units, 90% der Units, die wir hier sehen, in diesem Bereich abgesetzt werden und 60% der Umsätze hier gemacht werden. Also die erste Erkenntnis, 90% der Produkte, die man verkaufen will oder verkauft werden, sind unter 10 Euro. Kann man vermuten, aber wenn man sich es auf Datenbasis anguckt, schon mal ein bisschen konkreter. Dennoch gibt es eine Gruppe eben von 10%, die für 40% hier des Umsatzes verantwortlich sind. Das ist etwas, was man aus dem Bauch heraus nicht ahnt. Das heißt, ich habe ein Preissegment im Mittel höherpreisigen, das funktioniert für einige Produkte. Und das ist an die Stelle, wo man natürlich in so eine Analyse in die Tiefe gehen muss. Und das ist sozusagen schon der Weg ins datengetriebene Marketing, die Erkenntnis über den Markt bekommen. Wenn man das auf das Fiction-Genre Romance, sehr, sehr populäres E-Book-Genre runterbricht, dann sehen wir hier, haben wir nicht mehr die 10%, die noch 40% des Umsatzes machen, sondern wir sind hier bei 95% der Units unter 10 Euro. Und hier sehen wir eine ganz andere Preisgruppenverteilung, also hier im unteren Bereich 0 bis 2,99. Also da kann man jetzt lange drüber philosophieren, aber diese Art von Blick auf Daten, den müssen wir machen, um zu verstehen, wie ich in welchen Kategorien mit welchen Preispunkten überhaupt erfolgreich sein kann. Ich habe mir dann im Zuge dieses Vortrags nochmal die Entwicklung der Brutto, in dem Fall ist es Netto, Entschuldigung, Endkundenpreise angeschaut. Auch das ist ein großes Thema, wie entwickeln sich Preispunkte im physischen Bereich. Wurde auch im letzten Jahr viel darüber gesprochen, wie teuer können Hardcover und Taschenbücher sein. Im Digitalen sind wir von diesem Preisniveau weit entfernt, aber auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Händlern. Auch das ist interessant zu erkennen in der Ansprache auch zu den Händlern, wie rede ich mit denen, was will ich für Produkte, wie bewerben dort. Hier sieht man im Fall Amazon ganz klar überall abfallende, bis auf in dieser Kategorie, das ist Kinderbuch in dem Fall, abfallende Preisentwicklung. Da kann man jetzt den Schluss ziehen, okay, es geht einfach nur bergab. Es wird einfach immer alles billiger, Self-Publishing zieht die Preise herunter. Schaut man sich das Ganze für Tolino an, sieht es aber ein bisschen anders aus. Da haben wir eine viel abgeschwächtere Entwicklung in mehr Kategorien, hier Romance geht es hoch. Das heißt, wir sprechen dort offensichtlich ein anderes Publikum an und wir haben es mit einem Händler zu tun, der offensichtlich auch anders seine Kunden anspricht. Das ist jetzt noch keine Wahnsinnserkenntnis im ersten Schritt, aber wenn ich das mit meinem Portfolio anschaue, mit meinen Preispunkten angucke, kann ich daraus Schlüsse ziehen. Wenn man sich das über die verschiedenen Kategorien, über alle Kategorien dann anschaut, sieht man hier wieder, und das sind dann wahrscheinlich Unternehmensstrategien, die man dort ablesen kann. Wir haben es bei Apple mit einem relativ... Also rechts ist hier der iBook Store und seine Preisentwicklung über alle Kategorien hinweg flach. Apple scheint sich nicht besonders zu positionieren. Tolino ist offensichtlich mehr auf die höheren Preispunkte aus und vermarktet stärker Titel, die einen entsprechend interessanten Erlös auch für Sie als Händler bieten. Und bei Amazon sieht man einen kontinuierlichen Abstieg der Durchschnittspreise. Also aus meiner Sicht Erkenntnisse, die man haben muss, um zu wissen, wie gehe ich eigentlich auf die einzelnen Händler zu und was habe ich da für Potenziale. Da muss ich natürlich wissen, wie mein Produkt performt. Ich habe viele Verlagssoftwaren aus der physischen Welt schon gesehen und ohne das jetzt respektlos zu meinen, viel kann man daraus nicht lernen in vielen Fällen, weil einfach das keine modernen Analysesysteme sind. Es gibt gute Analytics-Systeme am Markt und wir müssen uns Produktperformance so angucken und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, die damit arbeiten und nicht einmal im Monat die Excel-Tabelle bemühen. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Täglich muss man auf Daten zugreifen können und das sind jetzt nur Beispiele, wie sowas aussehen kann. Ich halte das für essentiell, dass man sich diese Datenpunkte wirklich in einer absolut convenient konsumierbaren Form, und das ist keine Pivot-Excel-Tabelle, den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und dann das wahrscheinlich ein entscheidendste Thema, wir müssen uns mit dem Kundenverhalten beschäftigen. Wie verhält sich der Kunde vor dem Kauf, während des Kaufs, nach dem Kauf? Nicht an alle Datenpunkte kommen wir gut ran, vor allen Dingen als Verlage, weil ein großer Teil dieser Datenpunkte, wie verhält sich der Kunde im Shop, sind unter der Hoheit der Händler. Dennoch gibt es Möglichkeiten, an Daten ranzukommen. Und ein Thema, wie man zum Beispiel über Reichweite auch an Daten kommt, ist das Thema Dynamic Inbound Promotion. Wir können mittlerweile durch Technologie automatisiert Anzeigen in Bücher integrieren, vollautomatisiert durch Algorithmen. Das ist was Technologie kann, was man manuell einfach nicht leisten kann. Wir können so große Kataloge mit Werbefläche ausstatten und können dann auch messen, wie reagiert die Kundschaft darauf. Also wenn ich 5 Titel in ein E-Book hinten, 5 Titel bewerbe und dann messe, wer klickt da drauf, dann habe ich einen Datenpunkt. Dann habe ich gesehen, was für eine Attraktivität hatten meine Anzeigen, die ich hinten gemacht habe, wie hat der Kunde darauf reagiert. Ich kann sogar messen, zu welchem Händler sie am Ende weitergegangen sind, weil ich sehe, welche Klicks, welchen Verkaufslink sie genutzt haben. Und so sieht das jetzt im Beispiel eines Buchpreisgewinners vom letzten Jahr aus, von der Frankfurter Verlagsanstalt, da sind dann 5 Anzeigen hinten drin und der Kunde kann direkt weiterklicken. Das ist aus meiner Sicht Technologie, die schafft Reichweite und die schafft auch einen Datenpunkt, weil ich hier in einem anderen Beispiel zum Beispiel sehen kann, welche waren meine erfolgreichsten Anzeigen, die ich platziert habe. Man kann noch viel mehr messen, man kann sehen, welche Wochentage waren die am häufigsten genutzt wurden, um auf diese Links zu klicken, also wann haben die Leute sozusagen die Bücher fertig gelesen, zu welchen Uhrzeit wurde gelesen, welche Lesegeräte wurden benutzt, in dem Fall der Kindle und dann das iPad und dann das iPhone. Alles für sich genommen, vielleicht nicht der Raketenwissenschaftsdatenpunkt, aber in einem Potpourri an Daten, wo ich mir anschaue, was habe ich eigentlich für einen Kunden vor mir, ist es sehr, sehr interessant. Wir haben uns dann sehr, sehr stark auf das Thema Preis fokussiert im letzten Jahr, weil einfach in mir immer mehr auch durch meine internationalen Reisen der Gedanke gewachsen ist, Preis ist einfach in unserem preisgebundenen Markt ein viel zu wenig gespieltes Thema. Warum hat der amerikanische Markt 25% Digitalanteil? Einer der wenigen relevanten Gründe ist mit Sicherheit der Preis. Die Preise sind deutlich, deutlich günstiger als bei uns, vor allen Dingen die Bestsellerpreise. Das heißt, an dem Thema Preis, wissen wir auch aus anderen Branchen, wissen wir auch von uns selber, ist eine Menge dran und wir spielen das Thema aber eigentlich gar nicht besonders viel im Buchmarkt. Ich war 2015 mal auf einer Diskussion im Börsenverein, da ging es darum, wie man die Regeln nun macht für Preisaktionen und was ist noch preisbindungskonform. Da sagte ein sehr, sehr renommierter Verlagsmanager, ich will das alles überhaupt nicht machen. Wenn wir mal uns im Preis vertan haben, dann haben wir uns halt vertan. Ist so. Nächstes Buch. Wahnsinn. Das wurde in einer großen Runde vor Verlegern so gesagt und ich habe es nicht fassen können. Und gesagt, warum soll ich denn nicht einen Fehler korrigieren? Wir sind doch alle Unternehmer. Also wenn ich ein Buch falsch bepreist habe, dann korrigiere ich doch den Preis. Und in der digitalen Welt kann ich das eben sehr, sehr flexibel tun. Und da habe ich ein paar Beispiele zu mitgebracht, wie wir Kampagnen analysieren. Weil das eins der Hauptprobleme ist immer, wenn ich eine Preisänderung mache, was hat das für Auswirkungen? Was war daran gut? Wie lang musste die sein? Habe ich da einen positiven Effekt daraus erzielt? Und auch da gab es Excel-Tabellenschlachten, selbst in den größten Verlagen. Und am Ende des Tages macht man das alle 3 Monate, hat 3 Erkenntnisse und macht mit diesen 3 Erkenntnissen die nächsten 6 Monate weiter, um dann vielleicht gar keine Verbesserung in der Strategie. Wir müssen viel schneller sein. Wir müssen eine Aktion machen, wir müssen schnell messen, wir müssen sofort danach unsere Konsequenzen ziehen. Und ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, die recht gut illustrieren. Also das ist eine Ansicht einer Marketingaktion, einer Preisaktion, die in dem Fall jetzt hier erfolgreich ist. Wir haben also hier wenig Absatz. Wir haben eine Preisaktion, der Preis geht runter, das sieht man hier. Wir haben einen hohen Absatz und wir haben einen nachhaltigen Effekt. Und all das wird mit Kennzahlen gemessen. Das heißt, ich habe eine Kennzahl dafür, wie erfolgreich die Aktion ist. Das kann eine 1,5, eine 7,2 oder eine 15 sein, je nachdem, wie hoch sich der durchschnittliche Absatz pro Tag verbessert hat. Und ich kann das benchmarken. Ja, ich kann das benchmarken gegen andere Titel, ich kann das benchmarken gegen die ganze Kategorie und in dem Fall anonymisiert bei uns in der Plattform gegenüber den ganzen Preisaktionen, die unsere Kunden alle machen. Das heißt, da habe ich sofort direkte Rückmeldung darüber, wie meine Aktion läuft. Noch ein paar andere Beispiele. Hier eine Aktion, weil Preisaktionen sind anders und der Markt reagiert völlig unterschiedlich auf Preise. Das will ich hiermit zeigen. Wir haben hier eine Aktion, da ging der Preis runter. Vermutlich wurde der Titel nicht besonders stark beworben zum Preisaktionsbeginn. Und wir haben erst einen langsamen Anstieg hier und haben tatsächlich auch keinen so besonders nachhaltigen Effekt. Ich will es jetzt gar nicht alles abschließend bewerten, aber wenn ich Marketingverantwortlicher in einem Verlag für einen Titel bin, dann interessiert mich das. Hier in dem Fall sieht man eine Bewerbung von einem Shop, die parallel stattgefunden hat. Hier ist der Effekt stark sichtbar, in dem Fall auch ein nachhaltiger Effekt. Das ist nochmal eine positiv verlaufende Aktion mit einem sehr guten nachhaltigen Effekt. Und das ist ja das, was wir machen wollen. Wir wollen Preisaktionen machen, nicht um eine tolle Preisaktion zu machen und am Ende nicht mehr Bücher zu verkaufen, sondern wir wollen eine Preisaktion machen, um das Produkt in der Sichtbarkeit nach oben zu bekommen, um nachhaltig damit dann danach auf einem sozusagen normalen Preisniveau wieder mehr Bücher zu verkaufen. Es gibt auch Preisaktionen, die gar nicht funktionieren. Das, was nicht funktioniert, wird sich ja gerne nicht so eingestanden. Hier ist es dann einfach brutal zu sehen. Die Aktion hat in dem Aktionszeitraum ein paar mehr Einheiten verkauft, aber nicht wirklich signifikant den Umsatz gesteigert, sondern hinten raus sehen wir im Vergleich dazu, haben wir eigentlich ein schlechteres Bild als vorher. Also eine Aktion, die man nicht wiederholen würde. Auch das ist eine typische Preisaktion. Viele Verlage glauben auch, man kann einfach so Preise senken und dann geht schon irgendwas. Hier in dem Fall ist es nicht begleitet worden durch irgendwelche Maßnahmen. Das Buch hat sich vorher nicht besonders gut verkauft, also hat es sich auch nachher nicht besonders gut verkauft. In einem nicht preisgebundenen Markt, wie zum Beispiel Spanien, kann man Preisaktionen dann sehr, sehr gut auch zwischen Shops vergleichen, kann vergleichen. In dem Fall hat eine Aktion, ist die gleiche Aktion in verschiedenen zu verschiedenen Zeitpunkten stattgefunden und sie hat verschieden funktioniert. Auch das ist ein Indikator. Ich habe also einen Zeitpunkt gehabt, an dem hat sie gut funktioniert, einen Zeitpunkt, wo sie nicht gut funktioniert hat. All das würde ich nicht ablesen können, wenn ich mir das nicht so genau angucke. Und natürlich das schönste Beispiel, habe ich einen Titel, der sich nicht verkauft, kann ich auch den Preis senken, wie ich möchte, verkauft sich trotzdem nicht. Es gibt auch andere Tools, zum Beispiel, wir arbeiten viel mit Book2Look und seinen Widgets zusammen. Hier habe ich zum Beispiel, das ist jetzt nochmal ein Beispiel, eine Distribution Map von einem Titel. Das heißt, ich kann sehen, wie sich dieser Titel in Social Media verbreitet, in sozialen Netzwerken verbreitet hat. Ich kann die Multiplikatoren identifizieren. Das wäre ein eigener Vortrag, ich wollte es nur bei der Gelegenheit einmal mitgezeigt haben. Weil eigentlich wollte ich im Wesentlichen über diese Preisgeschichte sprechen und darüber, wie sich für uns daraus Technologie-Opportunities ergeben. Weil wir, als wir gesehen haben, wir können jetzt so langsam rückwärtig gut Aktionen analysieren, richtig spannend wird es doch erst, wenn wir anfangen zu prognostizieren und zu sagen, was ist eigentlich die richtige Preisaktion. Das ist der logische nächste Schritt. Und da sind wir gerade in einem Technologieprojekt mit einem Partner drin und werden im Sommer das bei uns in die Plattform packen. Und das Ziel ist, die Aufgabe zu lösen, erstens, was ist der richtige Preis für eine Preisaktion? Und wenn man sich moderner Technologien wie Machine Learning etc. bedient, kann man eben Muster finden. Wir haben 8 Jahre Preisaktion dokumentiert, 7 Jahre Preisaktion dokumentiert und 8 Jahre Sales. Das sind eine Menge Muster. Und wir haben jetzt diese Daten alle in einen großen Datentopf getan. Ich muss auch sagen, dass uns das von der Expertise überfordert hätte. Wir mussten uns dazu Partner holen, die alle Mathematiker sind und in Daten ganz andere Dinge entdecken als wir und eben mit den richtigen Analysetechnologien drangehen und diese Muster finden. Sie finden Muster, um Voraussagen zu machen. Und was wir gemacht haben, wir sind sozusagen in unserem Sales-Daten zurück in die Vergangenheit gereist und haben versucht, die Zukunft, die schon passiert ist, zu prognostizieren. Und das ist der Weg, wie man hier sozusagen die Maschine trainiert und immer besser wird. Und das ist jetzt nur ein Zwischenergebnis. Das ist ein Verlag, ist auch noch nicht so visualisiert, wie das später mal sein wird. Das zeigt nur die tatsächliche Kurve und ist die blaue und die prognostizierte Kurve ist die rote. Also man sieht, wir kommen der Sache relativ nah schon. Und wenn wir noch ein paar Monate weiterarbeiten und der Maschine immer wieder sagen, was falsch und was richtig war, man muss sich das ja immer so ein bisschen vorstellen wie bei einer Bilderkennung. Also wenn ich eine künstliche Intelligenz trainieren will und ihr sagen will, ist das eine Frau oder ein Mann auf dem Bild, dann muss ich ihr nur oft genug sagen, war das richtig oder war das falsch, was sie als Antwort rausgegeben hat. Und irgendwann wird ihre Treffsicherheit immer besser. Und unser Ziel ist, die Treffsicherheit speziell in bestimmten Genres, in bestimmten Märkten so zu verbessern, dass wir wirklich Voraussagen treffen können. Und dabei geht es nicht nur um Verkaufsdaten, es geht um Marketingaktionen, es geht um saisonale Faktoren wie Wetter, unsere Partner haben mal von dem Champions-League-Finale im Handel Beispiel gesprochen. Also die Chips stellt man mittlerweile eben näher an die Kasse, wenn man weiß, dass Champions-League-Finale ist. Das sind so exogene Faktoren, die man eben in solche Berechnungen mit einbeziehen kann. Und die Use-Cases, die uns dahin getrieben haben, die ich hier so klein und schüchtern eigentlich unten hingeschrieben habe, die sind eigentlich sehr groß, weil es geht darum, wirklich ein Markt orientiertes Pricing zu prognostizieren. Was ist der beste Preis für ein Produkt? Was ist der beste Preis für eine Preisaktion nach unseren Erfahrungen? Und wie kann ich Preisaktionsmanagement in der Backlist vollautomatisiert machen? Das heißt, das sind die Fälle, die dann große Verlage interessieren, die sagen, wenn ihr es schafft, unseren 20.000 Titel-Backlist-Katalog automatisch im Backlist-Pricing zu organisieren, dann haben wir dann echt Mehrwert drauf, weil niemand bei uns ist in der Lage, jenseits der Frontlist und vielleicht einzelner Backlist-Aktionen, sich ernsthaft mit Backlist-Pricing zu beschäftigen. Ein anderer Analysebereich ist das Leserverhalten. Wir bekommen Daten aus Subscription-Modellen, wie zum Beispiel Scooby. Und wir arbeiten daran, diese Daten in vergleichbarer Form auch aus dem Handel zu bekommen, der nicht aus dem Flatrate-Bereich kommt. Natürlich ist mir bewusst, dass der Flatrate-Bereich eine spezielle Zielgruppe hat. Dennoch bekommen wir da Daten, das heißt, zu jedem Produkt, was in diesen Modellen veröffentlicht ist, wissen wir nun, wie alt ist der Leser in diesem Modell, wie hat er das Buch bewertet, wie weit hat er gelesen, wie viele sind noch ausgestiegen, bevor sie die 10% überschritten haben. Also wir lernen da was. Es gibt ja auch verschiedene andere Projekte, wie Jellybooks zum Beispiel, die sich damit beschäftigen, wie interagiert der Leser mit dem Buch. Auch hier kann ich was über meinen Leser lernen. Und wir haben schon die ein oder andere Überraschung erlebt, was die Zielgruppe angeht. Wo man dann doch denkt, das Cover und die Online-Marketing-Kampagne war auf die richtige Zielgruppe ausgerichtet und man hat sich total verschätzt und dann waren es doch 20 Jahre jüngere Leser. Ja, so sieht das im Detail aus. Wichtig auch hier wieder, man muss... Spezifisch. Auch das kann faktisch kein Mitarbeiter für sich einzeln leisten. Wenn wir immer mehr lernen, wie Shops mit unseren Metadaten umgehen, was wir schon getan haben, aber was in der Zukunft noch viel schwieriger wird, weil wir müssen versuchen, ähnlich wie bei der Suchmaschinenoptimierung, den Algorithmen irgendwie hinterherzukommen. Was funktioniert? Wie kriege ich Sichtbarkeit hin? Da müssen wir Keywords definitiv dynamisch überarbeiten über die nächsten Jahre. Und bei anderen Verlagen muss man ganz woanders ansetzen. Die haben gar keine Keywords teilweise. Ich war neulich in Holland bei einem der größten Belletristikverlage, der einfach gesagt hat, wir haben gar keine Keywords. und die brauchen eine Lösung. Weil im holländischen Markt war es einfach nicht notwendig. Für die physischen Bücher haben sie es nicht gebraucht. Für die digitalen fehlt es ihnen sehr. Jetzt haben sie aber Kataloge von Zehntausenden von Titeln ohne Schlagworte. Da muss man technisch rein. Das kann man nicht händisch machen. Und dann noch ein, ich springe jetzt aufgrund der Zeit ein bisschen in einen anderen Technologiebereich ganz kurz noch. Anderes Anwendungsbeispiel, wie gesagt, ein bisschen Werkstatt hier heute von mir. Das zeigt die digitalen Musikverkäufe. Also ich springe in den Hörbuchbereich und eine Technologie, die dort helfen kann, mehr Bücher zu verkaufen. Im Hörbuchbereich, im Audiobereich haben wir eine Kurve in der Musikindustrie. Das Lilane hier ist Streaming. Wir sehen also, wie Streaming schon im digitalen Musikvertrieb den Download, der hier grau aussieht, verdrängt. Das heißt, Download war eine Übergangstechnologie. Wir sind in der Buchbranche an einem anderen Punkt, keine Frage. Wir haben ein anderes Produkt und keinen durchschlagenden Erfolg der Flatrate-Modelle. Aber ich finde, es taugt wieder gut als Beispiel, um zu sehen, eine Technologie im Handel, am Kunden, gewinnt, nämlich Streaming. Was muss ich also als Verlag tun? Verlage sind gerade ziemlich nervös und fragen sich, die Hörbuchverlage, soll ich in diesen Streaming-Bereich reingehen oder nicht? Die Antwort kann nur ja sein, wenn man sich das anguckt. 100 Millionen Nutzer in Spotify und Apple Music, da muss man hin. Und dann kommt die Frage, wie kann ich mit einem Vergütungsmodell umgehen in diesem Fall, was überhaupt gar nicht auf mein Produkt optimiert ist und ich vielleicht viel zu wenig Vergütung bekomme. Da haben wir auch eine technologische Antwort und im weitesten Sinne ist das auch Marketing an der Stelle. Wir vermarkten das Produkt in der Form, dass wir es in sehr, sehr, sehr viele Teile zerteilen, weil in diesen Streaming-Modellen wird pro Track abgerechnet. Das heißt, ich brauche also viele Plays. Das heißt, auch hier ist wieder ein Technologiethema, wie kann ich das Produkt so optimieren, dass ich am Ende in diesem Modell, ich kann mich ewig hinstellen und kann sagen, ich will nicht in Streaming und ich will auch nicht in dieses Vergütungsmodell. Wir selbst haben es probiert. Es ist aber nun mal das akzeptierte Vergütungsmodell in diesen Portalen. Also muss ich einen Weg finden, dort reinzukommen, um trotzdem meinen Share zu machen. Und das war der Weg in dem Fall, vollautomatisiertes Slicing von Produkten, ein anderer Technologie-Anwendungsfall. Und dann nur ein Plädoyer fürs Ende. Das ist nichts, was wir Kunden verkaufen, sondern das ist unsere eigene BI-Plattform, die wir nutzen, um teilweise die Sachen, die ich am Anfang präsentiert habe, über die Erkenntnis aus dem Markt uns anzuschauen. Und das ist nur noch ein kurzes Plädoyer. Jeder braucht ein System, wo die Daten in einem Punkt zusammenfließen. Ansonsten kann man diese Art von Erkenntnissen nicht gewinnen. Und ich habe das auch in vielen Verlagen vermisst bis jetzt. Es gibt den einen oder anderen, der arbeitet mit Tableau. Es gibt viele BI-Lösungen am Markt, aber man muss sich die Mühe machen, man muss Ressourcen investieren und Leute draufsetzen und das Thema Ressourcen shiften. Kam schon von Erhard, ich finde das ganz wichtig. Auch wir als Unternehmen überlegen auch ständig, wie müssen wir wieder shiften, um als Dienstleister dieser Technologieentwicklung überhaupt hinterherzukommen. Weil selbst wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir so ein Technologieunternehmen mal sein werden, wie wir es heute sind. Also auch wir verändern uns massiv, schnell. Insofern klares Plädoyer an Machen.
Ja,
vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Jens. Das Plädoyer für Machen statt Wollen ist gut. Steffen Meyer, der heute Nachmittag auch nochmal auftreten wird, hat es sehr schön formuliert. Machen ist wie Wollen, nur krasser. Was mich jetzt als eine Sache, die ich mitnehme aus der Sache, aus deinem Vortrag, sehr, sehr, sehr interessiert ist, nur eine ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Wenn man das richtig betreibt, kann man dann wirklich den Bestseller vorausplanen, so wie wir das ja alle wollen und planen und davon träumen?
Es geht nicht darum, den Bestseller vorauszuplanen. An jeder Stelle würde ich immer sagen, die Grundlage allen Schaffens ist ein gutes Produkt. Und das ist die Hauptqualität von Verlagen, ein gutes Produkt, was grundsätzlich verkaufbar ist, herzustellen. Uns geht es darum, den richtigen Weg in den Markt zu finden, den richtigen Preis, die Zielgruppe kennenzulernen und dabei zu helfen.
Es liegen unglaublich viele Daten in der Luft. Man kann sie analysieren, man kann sie sich zusammenholen. Wir sind auf einem sehr, sehr weiten Weg, auf dem wir auch noch viel, viel Strecke zu laufen haben. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es einen sehr, sehr erfolgreichen Fachverlag, der den Erfolg auf der Frankfurter Buchmesse dadurch bemessen hat, wie viel Äpfel bei ihm mitgenommen worden. Die haben einen Korb mit Äpfeln bei sich auf den Counter gestellt und jeden Abend wurde gezählt, wie viele Äpfel weg waren. Ist auch eine Möglichkeit der Datensammlung und tatsächlich haben die in irgendwie, ja, nach 20 Jahren wussten sie, wenn 10 Äpfel mehr oder weniger weg sind, war es besser oder schlechter. Hier haben wir Äpfel, wir haben Birnen und irgendwo den ganzen Obstkorb oder den Reisbrei an Daten, der entsteht, das zu analysieren und uns das Auslöffeln zu helfen. Dabei hilft uns Jens und das hat er prima gemacht und vielen Dank. Und es geht weiter mit unserem Freund von Wirth & Horn.
Ja, lieber Jens, wunderbar, dass du erklärst, was ich versuche zu sagen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.